Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Online-Kurs Autopilot Podcast vom Experten zum Coach zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Michael, auch bekannt unter Mitchell Worldwide, und in diesem Podcast geht es darum, wie du dein Wissen zu Geld verwandelst und dir ein unabhängiges Online-Kurs-Business auf Autopilot aufbaust. Also bleib dran und viel Spaß in diesem Podcast.
Gruppencalls, Einzelcalls. Wenn ich jetzt nur über das Produkt Videokurs spreche und ich isoliert nur einen Videokurs anbieten möchte, ja, dann muss ich gucken.
Ja, hi und herzlich willkommen zu diesem Interview, zu diesem sehr, sehr spannenden Interview, muss ich schon fast sagen, weil aktuell im Coaching-Markt eine sehr, sehr hohe Unsicherheit am Markt herrscht. Mit dem Thema Fernunterrichtsschutzgesetz, es wurde ein neues Gesetz veröffentlicht bzw. verändert. Jetzt herrscht eine gewisse Unsicherheit am Markt für angehende Coaches, für bestehende Coaches, die schon Online-Kurs-Business haben, Coaching-Business haben, vielleicht auch 1-zu-1-Coachings anbieten und jetzt nicht wissen, dürfen sie überhaupt noch weiter in Coachings starten und anbieten oder vielleicht auch sofort sein lassen. Oder was muss man da ändern, damit man das in Zukunft fortführen kann. Und da habe ich mir überlegt, es gibt keinen besseren, als den Darius einzuladen. Hier in diesem Interview, der sich sehr, sehr gut mit der Materie auskennt und uns doch hoffentlich einiges dazu sagen kann.
Ja, hallo, Darius Dubiel mein Name. Ich bin Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei Kleins Legal Rechtsanwalts GmbH und wir betreuen schon seit längerer Zeit auch Coaches und Opfer von schlechten Coachings. Das heißt, wir betreuen beide Seiten. Und Michael, danke für deine Einladung. Ich komme da sehr gerne jetzt auf das Thema zurück und habe eben auch mit meinen Kolleginnen in der Kanzlei festgestellt, dass eine große Unruhe und Unsicherheit in dem Markt besteht und wir haben täglich viele Anfragen aus verschiedenen Richtungen und es ist eine große Skepsis auf beiden Seiten gerade, wie man sich verhalten soll und gerne wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen jetzt.
Super, super. Ja, dann habe ich ja den richtigen Mann an der richtigen Stelle. Genau. Was ist denn überhaupt das Fernunterrichtsschutzgesetz? Vielleicht viele können mit dem Begriff auch gar nichts anfangen, wenn die jetzt auf Google eingeben, ist es vielleicht irgendwie so, einfach zu sagen, was es ist und was da der Hintergrund dafür ist.
Ja, also dieses Fernunterrichtsschutzgesetz gibt es tatsächlich schon sehr lange, schon länger als es uns beide gibt. Ich bin sicherlich der Ältere von uns beiden und das Fernunterrichtsschutzgesetz gibt es jetzt schon gut 50 Jahre. Es wurde ursprünglich für Fernunterrichtsanbieter entwickelt. Ja, das war noch lange, lange vor Videocalls, Zoom-Calls und irgendwelchen Meetings, die man online gemacht hat oder irgendwelchen Videokursen. Das waren halt früher irgendwie Lehrbriefe, die verschickt wurden, Unterlagen, Lehrmaterialien. Und da gab es halt Anbieter, die haben den Leuten versprochen, dann innerhalb eines bestimmten Zeitraums irgendein Ausbildungsziel zu erreichen. Ja, zum Beispiel Techniker oder Sekretär oder was auch immer, was man so in den 70er oder 80er Jahren damals gelernt hatte. Und das Gesetz, dieses Fernunterrichtsschutzgesetz, sollte dann quasi regeln, dass das nach gewissen Standards einfach abläuft, dass nicht jeder kommen kann, also nicht du oder ich jetzt einfach anfangen können und sagen, wir machen jetzt mal so einen Fernunterrichtslehrgang und bringen den Leuten mal bei, wie sie Ingenieur werden können oder sowas. Es gibt gewisse Berufe und Ausbildungen, die sind halt bestimmten Institutionen vorbehalten. Und deswegen gibt es dann dieses Gesetz. Und das Gesetz macht uns halt ein bisschen Probleme im Bereich Coaching.
Okay, verstehe. Aber jetzt hat sich dann, ich sehe jetzt auch immer viele Werbungen von Leuten, die da auch natürlich eingehen in das Thema, natürlich auch aus eigenem Interesse. Was hat sich denn jetzt wirklich geändert? Oder ist es jetzt einfach wie davor, plus wird jetzt aktiv mehr Marketing dafür gemacht?
Ja, genau. Also an dem Gesetz hat sich an sich nichts geändert. Es war jetzt die letzten Jahre nur sehr umstritten, ob dieses Fernunterrichtsschutzgesetz überhaupt auf Online-Coachings anwendbar ist. Ja, es war schon immer anwendbar in verschiedensten Bereichen, die nicht unbedingt mit Online-Coaching zu tun hatten. Nur weil es eben die letzten Jahre so ein bisschen unklar, gilt das jetzt eigentlich auch für den Coach, der Videokurse anbietet, der Videocalls anbietet, der irgendwelche WhatsApp-Gruppen hat, der irgendwelche Akademien oder was auch immer, Masterclasses, was auch immer anbietet, wann greift denn dieses Fernunterrichtsschutzgesetz? Ja, und das war in den Gerichten in den letzten 2 Jahren immer größeres Thema. Es gab Entscheidungen auf der einen Seite, die gesagt haben, nee, Fernunterrichtsschutzgesetz ist überhaupt nicht anwendbar. Und es gab Entscheidungen bei anderen Gerichten, die gesagt haben, ja doch, das ist sehr wohl anwendbar. Und da ging das so hin und her, bis auf einmal am 12.06. diesen Jahres der Bundesgerichtshof entschieden hat. Und das ist ja unser allerhöchstes Gericht, das über allen anderen Gerichten in Deutschland thront. Und der hat dann gesagt, na ja, also wenn man sich an dem Wortlaut dieses Fernunterrichtsschutzgesetz orientiert, dann ist das schon auf gewisse Online-Coachings anwendbar. Ja, und dann haben die das einfach anhand des Wortlautes des Gesetzes hergeleitet und haben gesagt, na ja, also es wird ja Geld für eine Tätigkeit bezahlt. Das ist ja klar, keiner bietet das Coaching kostenlos an. Es wird strukturiert Wissen oder Fähigkeiten vermittelt. Also man hat irgendwie einen Plan innerhalb des Kurses, Coachings, sollst du das und das an Informationen, an Leistungen erhalten. Das wird auch oft der Fall sein. Und es wird überwiegend durch räumliche Trennung erzeugt. Ja, räumliche Trennung heißt, ich sitze halt nicht mit einem Menschen tatsächlich am Tisch oder es ist zeitversetzt. Ja, und das habe ich halt auch oft. Und der vierte Punkt war halt die Lernerfolgskontrolle. Ja, und dann hat der BGH anhand dieses konkreten Falls, der dann beim Bundesgerichtshof lag, dann entschieden, ja, in dem konkreten Fall ist das tatsächlich anwendbar und hat dann so ein bisschen Klarheit gebracht, wann das Fernunterrichtsschutzgesetz anwendbar ist und wann nicht.
Das heißt, unter dem Fernunterrichtsschutzgesetz gibt es natürlich verschiedene Kriterien. Jetzt, ich oder viele andere Coaches blicken da irgendwann nicht mehr durch. Also, was darf ich jetzt genau anbieten in meinem Coaching, mein Science Coaching, mein Masterclass, meine Akademie? Oder vielleicht ist auch schon Wissensverteil bei der meiner School Committee. Kann ja alles Mögliche sein.
Ja.
Deswegen, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Klarheit schaffen, wie man zum Beispiel jetzt ich könnte es auch anhand von einem Online-Code-Business aufziehen. Also ich will jetzt reine Videokurse anbieten, ohne jetzt Gruppencoachings, ohne 1-zu-1-Coachings und reinen Videokurs. Ist der noch erlaubt oder wie muss ich den umstrukturieren?
Ja, also die gute Nachricht ist, es ist vieles oder im Prinzip alles noch erlaubt, was du vorher auch gemacht hast. Das Entscheidende ist die Mischung. Ja, die Dosis macht das Gift, auch beim Fernunterrichtsschutzgesetz. Ja, das heißt, du musst schauen, welche dieser Elemente die jetzt für dich wichtig sind und auch für deine Kunden, möchtest du beibehalten und in welchem Verhältnis willst du sie weiter benutzen? Ja, also wir werden uns da in der Regel immer in den Bereichen bewegen, wie viel Live-Anteile habe ich und wie viele zeitversetzte Anteile habe ich? Also wie viele Videokurseinheiten und wie viel Live-Gespräche ohne Aufzeichnung habe ich? Und am Ende muss man, genau, du musst am Ende mehr Live-Anteil haben als aufgezeichnet. Ja? Und wenn du das erreicht hast, dann hast du schon gewonnen. Du musst im Übrigen von diesen vier Merkmalen, vier Voraussetzungen, die man für Fernunterricht benötigt, musst du nur ein einziges wegbekommen. Also man muss nicht alle vier wegbekommen. Ja, die Entgeltlichkeit, also dass es Geld kostet, darauf wird man wahrscheinlich nicht verzichten wollen, das wird bleiben. Und dass strukturiert Wissen oder Fähigkeiten vermittelt werden, das ist auch eher schwierig wegzubekommen. Ja, weil man will ja nicht so ein chaotisches System haben oder Zufallssystem, sondern man als Kunde will man ja wissen, worauf lasse ich mich da ein, was erwartet mich da, was bekomme ich. Und du willst ja auch skalieren, du willst ja einen gewissen Plan haben, wann du was wie machst. Also das wird auch eher schwierig sein. Zu deiner Frage im Bereich Videokursen, du kannst schon Videokurse weitermachen, reine Videokurse, aber sobald du bei diesen Videokursen dann diese Lernerfolgskontrolle mit dazu bringst und die ist sehr schnell erreicht nach Ansicht des Bundesgerichtshofs, das heißt, wenn du dann noch zusätzlich die Möglichkeit gibst, dass dein Kunde Rückfragen stellen kann, sei es jetzt in irgendeinem Live-Call, in einer WhatsApp-Chat-Gruppe, bei School, wo auch immer in der Community, und er Rückfragen stellt, dann wird es möglicherweise knifflig, weil dann hast du alle vier Merkmale auf einmal. Ne? Du hast quasi entgeltlich, es hat Geld gekostet, es ist strukturiert, das Ganze, und es ist überwiegend Fernunterricht, also nicht live, es ist aufgezeichnet überwiegend, und wir haben eine Lernerfolgskontrolle. Und wenn alle vier Merkmale zusammenkommen, dann haben wir eben das Thema, dass es ein Fernunterricht ist, und dann brauchst du eine Zulassung bei der ZFU. Und wenn du die nicht hast, dann ist es dann der Kurs, beziehungsweise der Vertrag ist dann nichtig. Und das ist ein bisschen problematisch.
Okay, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, also um einfach, du hast viele Infos gegeben, einfach nochmal ein bisschen so Überblick zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rückfragen habe, sind es nur Rückfragen zum Kurs oder zum Beispiel, also im Kurs, Teilnehmer fehlt zum Beispiel, hey, du hast ein Video XY, das erklärt, kannst du mir das nochmal erklären, also per WhatsApp oder so? Oder fällt das dann weg, wenn er zum Beispiel Fragen, allgemeine Fragen stellt? Ey, mach das lieber. Ja. Was gibt es da Unterschiede oder ist es alles um einen?
Ja. Nee, ist eine gute Frage. Es gibt schon Unterschiede. Es geht im Wesentlichen um Verständnisfragen, die mit dem Lernstoff zu tun haben. Ja, also ähnlich wie in der Schule. Wir haben irgendein Kapitel zu Hause zu lernen gehabt und haben irgendwas nicht verstanden und haben dann am nächsten Tag den Lehrer gefragt. Ich habe es nicht verstanden oder habe ich das richtig verstanden, dass... Oder der Lehrer hat uns gefragt, hast du das Kapitel durchgearbeitet? Hast du das und das gemacht? Also immer, wenn dieser Abgleich des Wissensstandes, des Verständnisses erfolgt, dann sind wir bei der Lernerfolgskontrolle. Wenn es eher um technische Fragen geht, außenrum, zum Ablauf, keine Ahnung, ich kann nächste Woche nicht oder könnt ihr mir nochmal den Zugang dazu geben, ich komme da nicht rein, dann, das sind keine Wissens- oder Verständnisfragen. Das ist dann kein Problem. Es gibt ja Coachings in unterschiedlichsten Ausprägungen und unterschiedlichsten Kombinationen, ne? Video mit Videokurs, wie viel Videokurs, wie viel Live-Calls, wie viel Gruppen-Calls, Einzelcalls. Wenn ich jetzt nur über das Produkt Videokurs spreche und ich isoliert nur einen Videokurs anbieten möchte, ja, dann muss ich gucken, weil der ist ja aufgezeichnet. Der ist ja aufgezeichnet, der ist ja nicht live. Das heißt, ich habe hier das Merkmal des zeitversetzten Unterrichts, den habe ich auf jeden Fall, weil Kunde kann sich das ja zu jeder beliebigen Zeit anschauen. So, und dann muss ich eben gucken, dass ich dann bei den anderen Merkmalen, zum Beispiel bei der Lernerfolgskontrolle, bei den Wissensfragen, Verständnisfragen, dass ich dann da einen Cut mache. Wenn ich den Cut nicht mache, wenn ich das nicht ausbremse, wenn ich es nicht ausschließe, habe ich das Problem, dass ich dann im Fernunterricht sehr wahrscheinlich drin bin.
Sehr, sehr klar. Und auch zu den beiden Worten, wie du gesagt hast, mehr live Content statt Videocontent, weil ich eine Masterclass mache, Videokurs, biete nebenzu noch zum Beispiel die Möglichkeit an, per Gruppencall Fragen zu stellen zu allgemeinen Sachen oder einfach genau sich auszutauschen. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt mein Kurs 20 Stunden Videoinhalt hat und ich zum Beispiel jetzt jede Woche einen Gruppencall mache, 52 Wochen, 52 Stunden, dann würde ja quasi der Live durch das Gruppencall dem Content von dem Videokurs treffen, damit wäre ich ja dann nicht unter dem Gesetz. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Wenn du die Live-Calls nicht aufzeichnest, schon. In dem Moment, wenn du mehr Live-Anteile hast, dann fällt ja schon eins der vier Merkmale weg. Dann darfst du die anderen drei behalten. Du musst nicht alles totschlagen. Ne? Du musst nur eins von den vier Merkmalen, von den vier Voraussetzungen wegbekommen. Und wenn du schon mehr live hast als aufgezeichnet, dann ist das andere egal, dann ist es unschädlich. Dann kannst du auch wieder voll in den Austausch gehen, dann kannst du voll Lernerfolgskontrolle und so weiter machen. Ja, also du musst gucken, entweder machst du beim Live-Anteil was, drehst du da ein bisschen, ja, oder du machst bei der Lernerfolgskontrolle was.
Okay, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil viele sich damit nicht so wirklich auseinandersetzen und die sagen dann zum Beispiel, ach, einer von den vier Punkten ist gegeben, das heißt, du musst jetzt mein Coaching zurückgeben. Aber eigentlich ist es ja andersrum, das heißt, einen Punkt weglässt, kannst du dein Coaching nach wie vor so weiterführen und nach deinen Bedürfnissen auch dann gestalten. Gibt es bei 1:1 Coachings, also reine 1:1 Zoom-Call, gibt es da Unterschiede?
Ja, genau. Also bei 1:1 Zoom-Calls kann es durchaus sein, dass wir dann über das andere Merkmal der strukturierten Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, dass wir da, wenn wir den 1:1 Austausch gehen, möglicherweise eine individuelle Betreuung haben. Eine individuelle Beratung, wo es nicht mehr nur darum geht, es gibt einen strukturierten Wissens- und Lehrplan, den der andere dann einfach sich reinzieht und wir ab und zu mal da Verständnisfragen machen, sondern es geht dann schon mehr in der Beratungsrichtung, wo wir konkret mit ihm an Lösungen arbeiten, konkret mit ihm Dinge umsetzen, vielleicht auch für ihn was umsetzen, gemeinsam was umsetzen. Ja, wenn es sehr, sehr stark auf ihn individuell zugeschnitten ist, dann kann es durchaus sein, dass wir auch über das andere Merkmal den Fernunterricht aushebeln können. Ja, das kommt dann ganz darauf an, welchen Charakter, welchen Inhalt diese 1:1 Calls haben. Wenn die sich nur daran orientieren, wie kommst du mit dem Stoff voran? Wie bist du in deinem Wissensstand? Wie hast du das umgesetzt? Ja, dann sind wir wahrscheinlich immer noch in dem Thema ganz normal drin mit dem Fernunterricht. Aber wenn das sehr individuell wird, von diesem Strukturierten abweicht und wir dann quasi sehr auf die aktuelle Situation zugeschnitten, nicht mehr so geplant, einfach nach Tagesform und Tagessituation Sachen im 1:1 beraten, können wir darüber auch den Fernunterricht aushebeln.
Gibt es da für Coaches irgendwie, ja, so Tricks, wo man sich irgendwie absichern kann? Sollte man Notizen machen in den Zoom-Calls oder in Calls, sodass man vielleicht auch irgendwie hinterher beweisen kann, man hat jetzt nicht das Bahnunterrichtsschutzgesetz ausgelöst, es war individuell und nicht strukturiert. Kann man da irgendwas machen oder ist es auch wieder so eine graue Zone?
Also, ja, man kann einiges machen. Die Gerichte achten halt sehr stark darauf, was vertraglich auch vereinbart wurde. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass in Verträgen und in den Texten und in deinen Werbetexten und Leistungsbeschreibungen, Angeboten, was auch immer du verwendest, AGB, ganz klar das auch schon so aufzubauen und so zu formulieren, dass es nicht unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fällt. Ja, weil das ist das allererste, was sich ein Anwalt oder was sich ein Richter anschaut. Der war ja nicht im Zoom-Call dabei, der weiß ja nicht, was da besprochen wurde. Und dann kann man sagen, ja, ich habe aber gesagt das. Und nee, sie hat das gesagt. Nee, der Richter schaut sich erstmal an, was steht im Vertrag drin. Dann sagt er, ja, also laut Vertrag haben wir die und die Leistung vereinbart. Das und das und das sieht für mich aus wie Fernunterricht. Und dann bist du schon raus. Ja, also das heißt, erster Tipp ist, die ganzen Texte, Dokumente, die man hat, rechtssicher machen, ja, im Hinblick auf das Fernunterrichtsschutzgesetz und möglicherweise aber auch auf andere Angriffsflächen. Ja. Fernunterricht ist halt sehr hochgekocht, aber wir haben ja in Deutschland dann noch ein bisschen mehr Gesetze, auch für Coaches, die Probleme machen können. Und es macht halt Sinn, das vielleicht alles in einem Abwasch mal richtig sauber zu stellen.
Genau, genau. Also nur mal vorweg, sollte sich da irgendjemand individuell beraten lassen, das ist ein Online-Kurs-Business, das ist eine Masterclass, Akademie, Community oder 1-zu-1-Coaching. Link gerne in den Darius unterhalb von dem Video. Könnt ihr euch gerne lieber beraten lassen. Ich glaube, für den einen oder anderen wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein. Es ist auch viel Geld im Spiel. Das heißt, lieber einmal sich vorab beraten lassen, Texte rechtssicher aufbauen, dass man auch mit gutem Gewissen sein Coaching durchführen kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt als Coach sage, okay, ich will es von Anfang an gleich mit Zulassung machen. Ich will von Anfang an mich gar nicht irgendwie da auseinandersetzen. Wie läuft das ab in der Zulassung oder lohnt sich das und ist es auch vielleicht preislich sehr, ich weiß nicht, teuer oder was muss man alles werden?
Ja, also das ist eine auch sehr wichtige Frage, die sich alle oder viele Coaches stellen, wenn sie unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fallen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man passt sein Produkt an und man passt seine Abläufe an, sodass man eben nicht mehr drunter fällt. Darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Der Großteil der Coaches, mit denen wir zusammenarbeiten, wählen auch den Weg. Ich sage auch gleich, warum. Der zweite Weg wäre quasi, sich um die Zulassung bei der ZFU, also die zuständige Stelle, diese Zulassung für diesen Kurs, nicht für den Coach, nur für den Kurs erteilt. Und dann muss ich quasi darlegen, wie mein Programm, was ich da habe, mein Kurs imstande ist, dieses Lernziel, was ich dann definieren muss, in methodischer, didaktischer und verbraucherrechtlicher Hinsicht zu erreichen. Das heißt, ich muss meinen Kurs auseinander dividieren und alles sehr genau erklären, welche Einheiten, welche Methoden, wie didaktisch angewendet wurden und wieso das erfolgsversprechend ist. So, und dann prüft das diese ZFU. Das dauert, nachdem man den Antrag vorbereitet und dann gestellt hat, dauert es nochmal 3 Monate, bis sie das geprüft haben. Kostet 150% im Standardtarif, 150% vom Kurspreis. Also wenn du einen Kurs für 10.000 Euro anbietest, dann würdest du 15.000 Euro für die ZFU zahlen, für die Prüfung. Und dann guckt sich das halt erstmal jemand an. Dann kommt möglicherweise nochmal ein Gutachter dazu, der prüft das auch nochmal. Und dann entscheiden die, ob die davon überzeugt sind, dass dieser Kurs dazu geeignet ist, dieses Lernziel am Ende fachmännisch zu erreichen. Ja, das ist schon mit ein paar Fragezeichen verbunden. Man sieht ja auch an den vielen namhaften Coaches, dass die wenigsten diese Zulassungen haben. Also es ist weniger die Frage des Geldes und es ist auch weniger die Frage der Zeit, sondern mehr die Chancen, das zu bekommen, Punkt 1, ja, also die Zulassung zu kriegen. Und Punkt 2, ob man das auch überhaupt möchte, weil du bekommst halt dann die Zulassung für deinen Kurs, so wie er gerade ist, für deinen Lehrplan. Ja, wir kennen diese Lehrpläne aus der Schule oder von der Uni oder wo auch immer. Und die ändern sich dann vielleicht Jahre nicht mehr. Und dann ist es auch okay, wenn du so agieren möchtest als Coach. Wenn du aber eher ein etwas agiler, moderner Coach bist, der sagt, ich möchte alle paar Monate mal was anpassen, ich will vielleicht in 3 oder 6 Monaten nochmal eine andere Richtung einschlagen, ich will es erweitern, das will ich wieder wegmachen, dann musst du jedes Mal zur ZFU, jedes Mal zur Zulassungsstelle und dir jedes Mal das genehmigen lassen. Ja, du bist ja quasi immer von dem Gutdünken, von der Erlaubnis dieser Zulassungsstelle abhängig. Und viele sagen, wollen die nicht. Ja, die wollen unternehmerisch frei entscheiden, wie sie ihre Kurse rechtssicher aufbauen. Und das geht ja auch. Das kannst du auch machen. Muss man in die Welt betrachten. Ne? Also wenn einer sagt, nee, ich habe da einen Kurs und den möchte ich die nächsten 10 Jahre so machen, dann ist es wahrscheinlich für ihn genau das Richtige, zur Zulassung zu gehen, vorausgesetzt, dein Kurs ist überhaupt geeignet. Ja, das, nicht jeder, der da einen Antrag stellt, kriegt dann auch die Zulassung. Also es muss dann schon, da muss man schon ein bisschen die Hosen runterlassen und zeigen, was man kann, woher man das kann, welche Ausbildung, was einen befähigt und dann die ganzen Methoden, die man anwendet, halt wirklich sehr genau darlegen.
Muss sich jeder für sich überlegen, entscheiden. Wie gesagt, die Mehrheit der Coaches entscheidet sich, vor den Start zu gehen. Da einfach vielleicht eine rechtliche Beratung holen, dann das Ganze aufbauen oder einfach nach gutem Gewissen aufbauen mit den anhand der Daten und Fakten auf unserem Interview natürlich jetzt auch sehr, sehr viel bekommen, wie man jetzt einen Videokurs aufbaut, vielleicht jetzt so ein Mission-Produkt wie eine Masterclass als Videokurs Coaching anbietet und auch ein 1:1 Coaching anbietet. Gibt es bei Communities oder Akademien, gibt es da auch noch irgendwelche Besonderheiten?
Ja, also das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Thema, weil da auch genauso die Merkmale nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz greifen können. Also es wird ja auch da strukturiert gegen Bezahlung, Wissen oder Fähigkeiten vermittelt und da in der Regel auch alles überwiegend aufgezeichnet bei School, also der Videos, die da hochlädst und möglicherweise auch noch irgendwie ein Chat, wo dann Sachen gefragt werden können. Entweder direkt per persönliche Nachricht an den verantwortlichen Admin oder eben dann in der Gruppe. So oder so hast du dann diese möglicherweise Lernerfolgskontrolle. Das heißt, auch da ist es höchst problematisch, vielleicht sogar noch problematischer als in anderen Bereichen außerhalb von School und Communities, dass das Fernunterrichtsschutzgesetz zur Anwendung findet. Dann muss man gucken, dass man dann eines dieser 4 Merkmale wegbekommt, sehr wahrscheinlich dann über die Lernerfolgskontrolle, die Austauschmöglichkeit, die Kappen. Ansonsten hast du ein Problem, ne, damit. Also dann funktioniert es nicht. Akademie als solches, auch die Begrifflichkeiten würde ich jetzt auch im Hinblick auf das Fernunterrichtsschutzgesetz, Urteil vom BGH, würde ich mich auch ein bisschen zurückhalten in Zukunft. Also das ist auch das, was wir bei vielen Coaches machen, die wir betreuen, dass wir auch die Begrifflichkeiten, also die Wörter, die man verwendet, die Bezeichnungen in den Verträgen für die Kurse und so weiter, dass wir die alle mal rechtskonform hinbekommen. Es gibt ja gewisse Namen, die haben sich so die letzten Jahre so ein bisschen eingeschleift und viele verwenden Masterclasses, Akademien, Lerngruppen, was auch immer, also verschiedenste Sachen, die sehr schulisch klingen, ja. Und da müssen wir aber ein bisschen wegkommen. Wir müssen von diesem Schulischen müssen wir ein bisschen weg und müssen gucken, dass es anders klingt, aber immer noch passt. Das ist ein bisschen die Herausforderung. Also gerade diese Transformation, die wir jetzt auch machen, die wir jetzt auch schon lange vor dem BGH-Urteil mit unseren Mandanten gemacht haben, ist zu schauen, wie verändere ich mein Coaching-Business, dass es einerseits rechtssicher ist, andererseits aber den Bedarf meiner Kunden maximal deckt, vielleicht sogar noch mehr als vorher, und ich weiter skalieren und wachsen kann.
Als Coach im Ausland, zum Beispiel, ich habe jetzt Wohnsitz auf Zypern in Dubai, ist es da gleich mit dem Fernunterrichtsschutzgesetz oder gibt es da auch Unterschiede?
Ja, eine sehr gute Frage, die häufig kommt. Tatsächlich ist das so, wenn du als Anbieter im Ausland bist und du hast jetzt deine Verträge mit deinem Kunden gemacht und du sagst, okay, wir wenden das deutsche Recht an oder wir wenden zypriotisches Recht an oder was auch immer, dann wird geprüft, also wenn es jetzt den Fall gibt, dass der Kunde in Deutschland sitzt, ja, der Fall ist so, der Kunde ist hier und du berätst ihn halt und unterstützt ihn und es liegt Fernunterricht vor, wenn dann Fernunterricht tatsächlich vorliegt, ist das Fernunterrichtsschutzgesetz anwendbar mit dem besonderen Gerichtsstand oder ausschließlichen Gerichtsstand in Deutschland. Das heißt, ausschließlicher Gerichtsstand bedeutet in dem Sinne, dass man, wenn man klagen würde, in Deutschland klagen müsste gegen dich oder klagen darf, also der Kunde darf in Deutschland gegen dich klagen und darf dich in Deutschland verklagen und würde in Deutschland ein Urteil gegen dich als Coach bekommen und müsste das dann aber vollstrecken. Dann ist die Frage, ob er gegen dich in Deutschland, kann er ja nicht vollstrecken, weil dein Sitz im Ausland ist, er müsste im Ausland vollstrecken und dann kommt es darauf an, in welchem Land du dich halt befindest. Das ist teilweise schon schwieriger, Dubai ist recht schwierig, Zypern, ja, auch nicht so einfach, aber geht schon, weil es ist innerhalb der EU. Alles, was außerhalb der EU ist, ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller mit der Vollstreckung. Also Vollstreckung heißt, ich habe ein Urteil und will das halt irgendwie durchsetzen, einen Gerichtsvollzieher beauftragen oder so weiter. Na, aber grundsätzlich wäre, wenn wir Fernunterricht haben, wenn wir welchen haben, wäre eben auch hier der Gerichtsstand in Deutschland und das Fernunterrichtsschutzgesetz wäre dann auch anwendbar.
Und wie lange kann zum Beispiel jetzt unabhängig vom Wohnsitz, wie lange kann ein Kunde das Gesetz anwenden bzw. die Leistung zurückfordern?
Also sagen wir mal, das Coaching wäre 2022 gewesen, dann könnte er es jetzt noch zurückfordern. Die Verjährungsfrist sind 3 Jahre, also bis Ende diesen Jahres für alle Sachen, die 2022 waren. Man könnte aber durchaus auch argumentieren, dass man es noch länger zurückfordern kann, weil die Rechtslage unklar war bis zum BGH-Urteil. Das ist aber noch nicht gerichtlich entschieden. Aber man muss zumindest mal davon ausgehen, dass es für 3 Jahre zurückfordern kann. Wenn es blöd läuft, vielleicht sogar noch länger.
Und wie kann man sich, sag ich jetzt, als Coach schützen?
Ja, also vorbeugen kannst du natürlich mit den Verträgen und mit den Sachen, die wir vorhin schon besprochen haben. Wenn es dann doch zu dem Fall kommt und jemand was von dir zurückfordert, dann kommt es natürlich darauf an, ist Fernunterricht gegeben oder nicht, dann muss man über die einzelnen Punkte diskutieren. Das ist auch nicht immer so ganz klar. Ja, also da wird schnell auch auf der Gegenseite mit irgendwelchen Textbausteinen irgendwas behauptet und zurückgefordert, was vielleicht gar nicht so auf den Fall passt. Also auch da ist anwaltliche Hilfe sinnvoll. Und man kann sich aber auch quasi so verteidigen bzw. wehren, indem man sagt, naja, selbst wenn ich das Geld dir zurückzahlen muss, lieber Kunde, ich als Coach habe dir eine Leistung erbracht und du hast dadurch profitiert. Ich möchte da einen Wertersatz haben. Ja, für die Leistung, die du erhalten hast, musst du mir einen Wertersatz leisten. Und der Wertersatz orientiert sich dann halt letztlich an dem, was sich der Kunde möglicherweise erspart hat oder welche Vorteile er gezogen hat. Das ist zwar nicht so einfach im Einzelfall darzulegen, aber man sollte zumindest die Karte auch mal ausspielen.
Digistore, Copecard, was für Anbieter es noch gibt, Page, das ist ein neuer Name. Ist es da der gleiche Fall mit dem Fernunterrichtsschutzgesetz oder greift da dann an andere Vertragspartner, wie wenn ich zum Beispiel das Coaching direkt über eine Zahlungsanbieter, wie zum Beispiel Stripe anbiete?
Ja, also wenn der Kunde direkt bei dir bestellt und direkt über dich abwickelt, dann bist du der Vertragspartner und dann gilt halt in deinem Verhältnis zum Kunden das Fernunterrichtsschutzgesetz. Und dann musst du dich mit ihm auseinandersetzen. Wenn das über den Reseller läuft, ja, also jetzt über Digistore oder Copecard zum Beispiel, dann ist der Vertragspartner erstmal Digistore oder Copecard. Das heißt, der Kunde muss sich an Digistore oder Copecard wenden. Und wenn er dich anschreibt, dann musst du sagen, du, ich bin nicht der direkte Vertragspartner, du musst dich erstmal an Digistore und Copecard wenden. Die werden das dann entsprechend prüfen, möglicherweise in Abstimmung mit dir, dich informieren, möglicher Rückforderungsfall, wie sieht's aus. Ja, aber dem Kunden wird es dann schon mal ein bisschen erschwert, indem er eben nicht direkt auf dich zugreifen kann, sondern eben auf den Reseller zugreifen muss aber ein bisschen aufpassen, dass du da Digistore und Copecard und so weiter, dass du die dann auch gut fütterst und dass du da auch gut aufgestellt bist, was das Thema Fernunterrichtsschutzgesetz angeht, weil wenn das tatsächlich Fernunterricht wäre und die Rückforderung berechtigt ist, dann werden die das aller Wahrscheinlichkeit an den Kunden auszahlen. Zumindest bei Digistore häufig dann auch so der Fall. Auch bei Copecard, wenn es berechtigt ist, zahlen sie dann irgendwann. Und holen sich dann das Geld vom Coach wieder zurück. Ja, das heißt, das verlagert nur das ganze Problem so ein bisschen und verschiebt es in die Zukunft, verzögert sich die ganze Abwicklung. Du musst halt ein bisschen darauf achten, dass das Ganze da rechtskonform ist. Ne? Also Fernunterrichtsschutzgesetz gilt dann halt eben da genauso. Und wenn dein Programm dann irgendwie das Fernunterrichtsschutzgesetz fällt, dann wird es halt über dieses Dreieck Reseller, Coach abgewickelt.
Genau, genau. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also würde ich sowieso jedem immer empfehlen, auch mit Zahlungsanbietern zusammenzuarbeiten. Auch im Thema Automatisierung, Rechtssicherheit. Da spart man nicht an der falschen Stelle und wirkt auch dann professioneller. Gibt es ein Learning, was du sagen kannst für angehende Coaches oder bestehende Coaches, wo du vielleicht jetzt täglich mit Mandanten zu tun hast, wo du vielleicht jetzt schon vorab sagen kannst, hey, schaut bitte das und das oder macht's nicht diesen Fehler. Gibt es irgendwas, was dir jeden Tag irgendwie so auf den Tisch kommt?
Ja, also generell sage ich immer, macht's von vornherein richtig. Ne? Baut's ein richtiges Fundament. Ja, auch wenn es ein kleines Fundament ist, wenn ihr ein kleines Coaching-Business habt, dann macht ein kleines, gutes Fundament, auf dem ihr gut und ruhig aufbauen könnt. Einfach mal 6 Monate losrennen und was machen und dann kommen nach 6 Monaten 20 Rückforderungen von irgendwelchen Kunden, das wäre fatal. Man muss einfach wissen, aktuell ist da wahnsinnig viel los im Coaching-Markt. Es gibt Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, im Coaching-Forderungen zurückzuholen. Ja, das sind Coaching-Jäger, die draußen unterwegs sind und nur darauf warten, dass irgendeiner kommt und sagt, ich will mein Geld zurückfordern. Und dementsprechend muss man sich halt einfach aufstellen, ja, einen schönen Zaun außenrum um sein Coaching-Business bauen, dass da keiner reinkommt und was zurückholen kann. Und das muss gar nicht so riesig und kompliziert sein. Ja, wenn man einfach diese gewissen Dinge im Hinterkopf hat und es einmal richtig aufgebaut hat, dann kann man viel sicherer und auch mit einem besseren Gefühl wachsen und skalieren, weil ich erlebe das ja tagtäglich, wie das die Coaches beschäftigt und vielleicht auch runterzieht, diese lästigen Streitigkeiten und Rückforderungen mit irgendwelchen Kunden, wo sie so viel Zeit und Energie reingesteckt haben und die Kunden vielleicht sogar zufrieden waren mit der Leistung und trotzdem das Geld zurückfordern. Das ist ja total frustrierend. Man steckt da echt Energie rein, arbeitet 1-2 Jahre mit denen zusammen und hat die deutlich weitergebracht in ihrem Leben zu ihren Zielen. Und trotzdem kommen die Leute, weil sie sagen, ja, wenn ich es kann, dann hole ich mir das Geld zurück. Also nicht alle sind so, ja. Und wir lehnen solche Mandate auch ab, weil ich, wie gesagt, ich vertrete auch die andere Seite. Aber es kommt vor. Deswegen, ich sehe es auf beiden Seiten, was da gerade los ist.
Genau, also du hast eigentlich schon alles gesagt. Vorab informieren, strukturiert aufbauen, guten Gefühl an den Start gehen und natürlich auch die Grundzufriedenheit an erster Stelle setzen. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt in dem Interview. Sehr, 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 sehr vielen Dank erstmal. Sehr, sehr umfangreich auch. Wie gesagt, jeder Coach oder jeder, der auch anfangen möchte oder sein Angebot nochmal prüfen lassen möchte, ist herzlich eingeladen, beim Darius einen Termin zu buchen. Damit individuell auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel Input auch geliefert in Form von, ich habe einen Online-Kurs, was kann ich machen? Ich habe einen Masterclass, ich habe so eine Mischung aus Online-Kurs und Gruppencoaching, ich habe ein 1-zu-1-Coaching, ich habe sogar eine Community, also alle Formen des Coachings, des Online-Coachings haben wir eigentlich so abgedeckt. Wie gesagt, es gibt natürlich immer noch ein bisschen andere Sachen, aber da würde ich einfach auf die individuelle Beratung verweisen. Hast du noch einen Punkt, Darius, was wir vergessen haben oder gibt es irgendwas?
Ja, also am Ende muss man jeden Fall einzeln betrachten. Selbst der Bundesgerichtshof hat sich ja nur mit einem Fall beschäftigt und neben dem Bundesgerichtshof gibt es auch noch ganz viele andere Entscheidungen und man hört täglich von neuen Entscheidungen, die kommen und mal fallen sie für Coaches, mal fallen sie gegen Coaches aus. Ich würde mich jetzt auch nicht zu verrückt machen von Entscheidungen, die in die eine oder in die andere Richtung irgendwie ausfallen. Wichtig ist, dass man sich auf sein Programm konzentriert und schaut, dass man das einmal ordentlich aufsetzt. Ja, und wenn das einmal ordentlich auch im Hinblick auf den BGH gemacht ist, dann ist es auch relativ wurscht, ob da jetzt mal das eine Gericht so oder so noch entscheidet. Klar sollte man Dinge im Auge behalten, aber sich da nicht so sehr aus dem Konzept bringen lassen, auch von irgendwie 100 Meinungen da draußen, die da unterwegs sind. Sagen wir einmal zum Experten gehen, sich da vernünftig beraten lassen und das vernünftig aufsetzen lassen und dann einfach Vollgas geben, sich auf sein Coaching konzentrieren und Spaß haben mit seinen Kunden.
Würde ich auch so sagen, genau. Also jeder, der sich online aufbauen möchte, mit Online-Kunst stark gehen möchte, kann sich gerne unterhalb von dem Video mein Gratis-Training anschauen. Da zeige ich, wie man ein Wissen zu einem Online-Kurs wandelt, diesen dann auch vermarktet. Jeder, der sich dann individuell beraten lassen würde, möchte, verweise ich einfach auf den Darius, sich einfach sein Coaching-Angebot prüfen zu lassen, geht vor oder auch wenn man schon angefangen habe. Deswegen würde ich das Abschlusswort bei dir jetzt lassen. Erstmal vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Call.
Ja, vielen Dank, Michael. Hat mich sehr gefreut.
Das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das würde mir sehr helfen, mehr Menschen in die finanzielle und örtliche Freiheit zu begleiten. Solltest du mehr Infos zu mir, zu meinem kostenlosen Training, zu meinem Buch oder zu meiner Masterclass benötigen, schau gerne in die Shownotes. Da findest du alle wichtigen Infos. Gerne kannst du mir auch auf Instagram eine Nachricht schreiben. Ansonsten viele Grüße und bis zum nächsten Mal.